Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 239. Folge vom MLS-Podcast. Und wir sind in der Phase der Saison. Es sind sommerliche Temperaturen. Die Liga macht irgendwie eine Pause, aber irgendwie auch nicht, weil es ist Leagues Cup. Und darüber sprechen wir heute, sowie über einige kleinere und größere Transfer-News. Und ich spreche natürlich nicht alleine mit mir selbst, sondern gemeinsam mit Daniel.
Ja, guten Tag, ich bin auch mal wieder dabei. Nachdem ich in der vorherigen Folge mit, je nachdem wie freundlich Anne war oder ist, 5 Minuten Screentime hatte.
Du warst ja aber auch mit Schlammcatchen beschäftigt, deswegen, ich glaube, die Leute haben Verständnis. Und ebenfalls mit dabei ist Vincent.
Hello, hello. Was geht ab, Party People?
Oh, es fängt schon wieder gut an.
Oh Mann.
Die Frage ist, wollen wir direkt mit dem Leagues Cup anfangen oder mit so kleineren Mini-News, die ich aufgegraben habe?
Hauen wir den Leagues Cup. Das Beste kommt zum Schluss.
Nein, der Leagues Cup, der ist hauen weg.
Dass er hinter uns ist?
Ja, wirklich.
Ja, guter Punkt. Okay, starten wir mit dem Leagues Cup. Gab es irgendein Spiel, über das ihr unbedingt reden wollt?
Ich sag ehrlich, ich habe vielleicht 2, 3 Highlights.
Ich glaube, du kommst an ein Spiel tatsächlich nicht vorbei. Und das sage ich jetzt nicht, weil es mein Team ist, sondern weil es halt wirklich, ja, ein gutes, knackiges 2-1 gegen Santos, ja.
Ja, genau.
Ja. Du meinst das 4-0 der Portland Timbers?
Ja, genau.
Weil doch,
du meinst das 5-2 von LA Galaxy gegen Tijuana? Wobei ich muss sagen, ich bin mehr Timbers-Fans begegnet als Rapids-Fan. Rapid-Fans, von daher ist es
dann auch. Wie viele Sounders-Fans bist du begegnet?
Privat?
Ich glaube, er ist sich selber im Traum.
Einem mindestens?
Er sich selbst, ja.
Nein, ich habe mal auf der Gamescom, ich weiß nicht, ob ich sie erzählt habe, einen Sounders-Fan getroffen. Sonst hast du sicherlich mal ein paar gesehen oder bist mal ein paar weggelaufen, die auch Fans von den Sounders sind, aber gerade kein Trikot anhatten, sage ich jetzt mal.
Okay, aber dann erzähl, um welches Spiel dreht sich's denn?
Ja, die Seattle Sounders gegen Cruz Azul.
Ja, war halt ein Touchdown.
Auf
ne?
dem, ja, auf dem Papier ist halt, ja, ist es eigentlich ausgeglichen, würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, an guten Tagen gewinnt eher, klar gewinnt Seattle, aber in den meisten Fällen wahrscheinlich eher Cruz Azul, würde ich sagen. Also ich schätze einen Ticken stärker ein, aber es wurde halt, wie Anne gerade schon angeteasert hat, ein Touchdown mit PAT. Also da hat man kurz die Sportart verwechselt. Passiert, ich weiß, aber so ein knackiges 7-0 schmeckt halt zum Auftakt. Ich bin kein Fan vom Leagues Cup, gebe ich zu, ob ein 7-0 nehme ich mit. Ja. Aber ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich auf Wacken war.
Ansonsten, ich war bei der Partie der Red Bulls gegen Chivas. Und also sagen wir es so, die mexikanischen Fans haben alle Vorurteile bestätigt, die ich vorher hatte. Und noch neue Vorurteile gebracht, von denen ich gar nicht dachte, dass die kommen sollten. Wobei ich das nicht generell auf mexikanische Fans beziehen würde, sondern auf mexikanische Fußballfans, die in den USA leben. Weil eine Sache, die mir sofort aufgefallen ist, also es waren wirklich sehr, sehr viele Chivas-Fans dort, die zum Teil oder in regelmäßigen Intervallen auch deutlich lauter waren. Das muss man anerkennen. Aber die haben sehr oft bei sehr vielen Aktionen sehr stark gejubelt. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass da sehr viele Fans dabei waren, die vielleicht noch gar nicht so viel Fußball gesehen haben, weil sie bei Situationen sehr stark gejubelt haben, die jetzt keine krassen Situationen waren oder auch so kleine, minimale Torchancen, die aber wirklich überhaupt nicht der Rede wert waren. Also da zuckt man sonst kurz mit der Schulter, weil der Ball 1000 Kilometer am Tor vorbeigeht oder weit raus quasi Richtung Eckfahne fliegt und trotzdem wird da aufs Endlose gejubelt und das gefeiert. Also vielleicht ist das so eine mexikanische Fankultur, von der ich nie sowas mitbekommen habe. Aber das fand ich schon irgendwie merkwürdig. Also das hätte ich eher wirklich von Fans erwartet, die vielleicht das erste Mal so ein Fußballspiel sehen und einfach sehr enthusiastisch sind. Das war das eine.
Das ich glaube eher, die haben sich gefreut, dass Pulido so viele Torchancen bekommen hat.
Ja, also die haben wirklich alles bejubelt. Auch so,
ja,
so
das ist schon ein Wunder bei den Glasknochen, was der hat.
Auf jeden Fall. Aber also auch so bei Ballabnahmen jedes Mal dann aus Extreme am Feiern gewesen.
Vielleicht sind es aber alles so New York Jets-Fans und die waren einfach mal happy, dass was passiert im Spiel, auch wenn es eine andere Sportart ist.
Vielleicht, ja. man muss dazu auch sagen, Chivas war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Sie hatten auch Chancen, allerdings fand ich, da waren nur 2, 3 Chancen dabei, die wirklich hochkarätiger waren, aus denen hätte was werden können. Aber ansonsten waren da waren sie so im Mittelfeld ziemlich stark oder auch so kurz vor dem Strafraum wirklich stark, haben gute Aktionen gezeigt. Aber sobald es dann in den Strafraum ging, war es oftmals ziemlich schwach. Und man hat die Chancen, die man so sich erarbeitet hatte, dann gar nicht genutzt. In der zweiten Halbzeit fand ich die Red Bulls besser. Letztendlich war es eine sehr unnötig, also es war noch nicht mal eine wirklich spannende Partie. Beide Teams hatten so ihre Chancen. Die Red Bulls, fand ich ehrlich gesagt sogar auch, haben die qualitativ besseren Chancen dann gehabt. In einem Fall ging der Ball ganz knapp am Tor vorbei. Ich überlege, ob da nicht auch ein Pfostentreffer mit dabei war. Also da war schon so ein paar Situationen dabei, wo das hätte was werden können. Aber man entschied sich, das bis aufs Lange herauszuzögern. Während des Spiels gab es auch da ein Vorurteil, was von mir bestätigt oder was ich jetzt nun bestätigt sehe. Ist natürlich ein bisschen sarkastisch gemeint, aber was mich jetzt nicht so wundert. Es gab zwischenzeitlich eine Ansage im Stadion, selbstverständlich auf Englisch und auf Spanisch, dass bestimmte Fangesänge zu unterlassen sind, die stattgefunden haben. Diese Fangesänge hat man übrigens auch nach dem Spiel gehört. Ich sag's mal so, Chivas hat verloren mit 0-1, einem Treffer in der 97. Minute von Forsberg. Quasi die allerletzte Aktion, ein Freistoß nach einem wirklich unnötigen Foul kurz vor der Strafraumgrenze. Und dann hat er den da direkt reingemacht. Ich war sehr happy, weil uns das Elfmeterschießen erspart hat. Und ja, die Chivas-Fans sind dann zum Teil nicht alle, muss man auch sagen. Da waren auch sehr viele dabei, die hatten einfach Bock auf Fußball, also auch sehr viele Chivas-Fans. Aber ja, einige sind dann mit entsprechenden Fangesängen durch das Stadion gelaufen. Zwischenzeitlich hatte ein Fan, sagen wir mal, eine Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsmenschen vom Stadion, was, glaube ich, daran lag, dass dieser Fan sehr, sehr betrunken war und anfing, irgendwie Leute zu belästigen, weshalb der Sicherheitsmensch überhaupt auf ihn aufmerksam wurde und ihm den Auftrag gab, sich in eine andere Richtung zu bewegen. Und daraufhin entstand halt ein recht aggressives Klima bei den Chivas-Fans, diesem Security-Menschen gegenüber. Und auch da fing man dann wieder mit diesem Wort mit P an, was an sich einfach wie zu erwarten war. Ehrlich gesagt, mich überrascht es gar nicht. Es gab eine Situation, wo ich glaube, ein Red Bull-Spieler kurz verletzt war oder so. Oder es gab, vielleicht war es auch ein Pfiff gewesen, ich weiß nicht, auf jeden Fall flogen dann natürlich die Becher aufs Spielfeld. Auch da wieder alles bestätigt worden, was man bestätigen konnte. Und ja, an sich, das war ein okayes Fußballspiel, das war nicht das krasseste Fußballspiel. Ich kenne die Chivas-Aufstellung jetzt nicht so, die Red Bulls haben mit einer B-Elf gespielt. Forsberg zum Beispiel, oder so die DPs kamen erst zur Hälfte der zweiten Halbzeit irgendwann rein. Aber ansonsten ist da wirklich zu großen Teilen mit der B-Elf gespielt worden. Auch in der zweiten Partie B-Elf, also so richtig Bock hat man da nicht auf das Event. Eine Sache, die ich aber noch ganz witzig fand, und die war dann wieder sehr sympathisch. Vor dem Stadion gab es unfassbar viele fliegende Händler, was sonst nicht der Fall ist. Und die haben da versucht, irgendwie Trikots an die Leute zu verkaufen. Und auf dem Parkplatz ist ein Marktplatz entstanden. Also da haben sich diese fliegenden Händler irgendwann wirklich Stände aufgebaut mit Essen, mit verschiedenen Trikotständen. Es war wie ein Markt auf einmal und es war davor noch nicht gewesen, erst nach Ende des Spiels. Völlig absurde Szenen, aber auch super witzig. Und da war die Stimmung da wieder besser. Als wir aus dem Stadion rausliefen, sangen sie alle zusammen irgendwas Spanisches. Ich habe es natürlich nicht verstehen können, aber es fühlte sich ein bisschen an wie eine Revolution gegen Amerika. Amerika war das Einzige, was ich verstanden habe. Ich bin einfach mitgelaufen. Die Revolution unterbreche ich da jetzt an der Stelle dann nicht, sondern von der Masse treiben lassen. Es war auf jeden Fall mal ein sehr besonderes Erlebnis, hätte mir aber schon gewünscht, dass die mexikanischen Fenster jetzt meine Vorteile nicht so sehr bestätigen. Ansonsten, ja, natürlich ansonsten alles friedlich, alles cool. So ein paar Kleinigkeiten halt, die blöd sind.
Ich habe noch eine kleine Ergänzung zu meinen Sounders tatsächlich. Lag auch daran, dass ich mir jetzt gerade immer noch die Highlights angeschaut habe. Erstmal danke, Anne, für den Input. Tatsächlich haben wir noch zwei Abseits-Tore geschossen, also kann das Spiel auch 9-0 ausgehen. Und wir haben in der zweiten Halbzeit tatsächlich alle 7 Tore erzielt. Und es ist 7-0. Schaut es euch an. Ich glaube, den Ball triffst du nur einmal in deinem Leben. So geil. Also, Flanke kommt, Direktabnahme, Pfosten rein. Einfach ein schönes Tor und sowas zu sehen, ist zaubert einem ein Lächeln aufs Gesicht. Ja, aber wie du gesagt hast, Anne, gerade mit den mexikanischen Fans ist halt leider, die sind zwar gut, sage ich mal, klar, in Argentinien kommen sie nicht ran, aber sie fallen dann leider zu oft negativ auf als positiv. Beziehungsweise würden generell die Fans aus Mexiko oder auch anderen Ländern ihre negativen Emotionen, die sie leider mitbringen, eher in Positives stecken, wäre es umso geiler.
Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, ich finde generell beim Leagues Cup ist es ziemlich ausgeglichen, was so die Leistungen der MLS-Teams und der mexikanischen Teams angeht. Also ich sehe jetzt nicht, dass irgendwie die mexikanischen Teams krass viel besser sind als die MLS-Teams und umgedreht auch nicht, sondern es geht mal so, mal so. Habt ihr denn sonst noch Spiele aus dem Leagues Cup, über die ihr sprechen wollen würdet?
Ich glaube, wir müssen mal eine Sache klarstellen oder drauf eingehen, sage ich mal. Und zwar ist es bestimmt schon ein paar aufgefallen, dass so Teams wie Inter Miami eine komische Anzahl an Punkten haben nach 2 Spielen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Die stehen ja bei 5 Punkten aus 2 Spielen, was ja eigentlich komisch ist. Weil 2,5 Punkte pro Spiel kannst du nicht kriegen, beziehungsweise 2 Punkte geht ja auch nicht. Jetzt ist es ja so, wenn ein Spiel 0-0 ausgeht, geht es ja direkt ins Unentschieden ausgeht. Geht es ja direkt ins Elfmeterschießen, dadurch bekommt man ja schon einen Punkt. Und wenn man das Elfmeterschießen gewinnt, gibt es ja zusätzlich ebenfalls einen Punkt. Heißt, du kriegst nicht 3 Punkte für den Sieg im Elfmeterschießen, sondern lediglich 2. Einfach um das mal noch klar mit euch zu kommunizieren, dass ihr da draußen Bescheid wisst, warum denn manche Teams 5 Punkte haben.
Was haltet ihr von der Regelung?
Ich find's gut. Überleg mal, das gäbe es auch in der Bundesliga, dass es kein Unentschieden gibt, sondern nur Elfmeterschießen und einen Punkt mehr kriegst.
Das wäre mal voll interessant.
Es wäre interessant, weil halt dadurch könnte ich mir vorstellen, ja, wobei andererseits, weil dann denken sich Teams, okay, einen Punkt haben wir safe und der zweite Punkt haben. So, ich weiß nicht, ob dadurch ein offensiveres
Spiel kommt.
Das
Problem ist,
sowas kommt.
Ist in jedem Land möglich, aber wenn du halt nach Großbritannien oder so schaust, da enden Spiele halt nie. Das muss halt klar sein.
Das stimmt, da lässt der Schiri dann wieder 12 Minuten Nachspielzeit.
Ich meine eigentlich eher, dass die keine Fitter schießen können, aber danke, Vincent.
Aber das, ja,
was ich
gut.
Verstehst.
Nee, aber ich glaube, ja, ich finde es interessant auf alle Fälle. Mal schauen, inwiefern das dann auch einen Mehrwert hat. Eventuell, aber schlecht ist nicht, nee. Was ich noch kurz erwähnen wollte, oder was ich halt einfach interessant fand, ist der 5-2-Sieg von der Galaxy gegen Tijuana. Ja, die Galaxy hat 5 Tore in einem Spiel geschossen. Ist in dieser Saison doch schon mehr verwunderlich wie im letzten Jahr.
Ja, mehr Tore als Siege.
Ja. auch Reus hat getroffen, 2-mal Penziel, 1-mal Peck und 1-mal Nascimento per Elfmeter. Von dem her, ja, die Galaxy war auch das stärkere Team und da waren auch ganz ansehnliche Tore dabei. Ich habe mir die Highlights vor ein paar Tagen angeguckt. Also gut, was heißt vor ein paar Tagen? Das Spiel war am 1. August, also das ist Stand jetzt, ja doch, stimmt, ein paar Tage. Ist auch schon wieder der 5. Ach du Scheiße. Ja, also das fand ich noch ganz interessant. Die Highlights sind ganz gut. Und die Galaxy hat man da echt kaum wiedererkannt. Mal gucken, wahrscheinlich kaum zurück in der MLS, klatscht es gleich mal wieder so ein 3-0 oder so. Ins eigene Tor natürlich. Mal gucken, die spielen. Gegen wen spielen die zunächst? Gut, die spielen jetzt nochmal Santos und dann kommen, oh Gott, da kommen die Sounders. Ich hab's gejinxt.
Bei uns, gegen uns, oder wie?
In Kasen.
In Kasen. Ja, aber das Spiel findet so nicht statt. Es wird verlegt.
Ich muss mal noch was zum Format vom Leagues Cup sagen. Also ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt davon, wie das Format aufgebaut ist. Du hast insgesamt...
Die haben ja jetzt irgendwie so einheimische Tabellen oder so, habe ich gesehen, oder?
Ja, genau. Du hast eine Tabelle für die Liga MX und du hast eine Tabelle für die MLS. Und jedes Team, also in jeder Liga gibt es quasi 18 Teams in diesem Wettbewerb. In der MLS sind es die Teams, die sich im letzten Jahr für die Playoffs qualifiziert hatten. Und in der Liga MX sind es wahrscheinlich alle Teams, oder? Ich glaube, die haben 18 Teams.
Nee, ich glaube, die haben... Weiß ich gerade nicht, aber die haben ja auch so eine Aufstiegs- und Abstiegs-Apertura oder wie das da heißt. Ja. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal schätzen, dass die von der Aufstiegsding dabei sind oder so.
Auf jeden Fall hat man 18 Teams in den jeweiligen sozusagen Ligen und in der Vorrunde spielt jedes Team 3 Spiele. Danach qualifizieren sich aus jeder Liga die besten 4 Teams, beziehungsweise die ersten 2 Teams der jeweiligen Ligen qualifizieren sich direkt für die nächste Runde und die Teams auf Platz 3 und 4 können sich darüber dann auch nochmal für die K.O.-Phase qualifizieren.
Sicher, es geht doch direkt weiter mit dem Viertelfinale.
Ja, genau. Aber also ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass du hast 18 Teams und am Ende qualifizieren sich 4 Teams nur daraus, aus 3 Spielen. Was passiert eigentlich, wenn du als Team alle 3 Vorrundenspiele gewinnst? Da bist du trotzdem immer noch nicht sicher in der K.O.-Phase. Ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Vielleicht hätte man dann nochmal einen Zwischenschritt einbauen können. Oder das nochmal anders unterteilen können.
Wenn du als Team alle 3 Spiele gewinnst, doch.
Ja, jetzt aktuell schon, weil es genug Teams gab, die auch Spiele verloren haben, beziehungsweise nur unentschieden gespielt haben. Aber in der Theorie ist es tatsächlich möglich, wenn du alle 3 Spiele gewinnst, dass du trotzdem nicht in die K.O.-Phase kommst, weil auch andere, beispielsweise MLS-Teams, alle 3 Spiele gewonnen haben. Beispielsweise in der Theorie, wir haben 6 MLS-Teams, die alle 3 Spiele gewonnen haben. Dementsprechend könnten nicht alle Teams weiterkommen. Du verstehst, was ich meine?
Ich verstehe deinen Ansatz.
Und ein anderer Faktor ist, da ist vielleicht auch ein gewisses Ungleichgewicht dahinter. Du hast 3 Spiele in der Vorrundenphase und man spielt ja gegen mexikanische Teams. Du kannst das Glück haben und gegen sehr schwache mexikanische Teams zu spielen. Du kannst aber auch Pech haben, dass du sehr, sehr starke mexikanische Teams bekommst. Umgedreht natürlich genauso. Also ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von dem Format. Und wie gesagt, es gibt Teams, die spielen dann auch nur mit B-Elfs. Die haben gar keinen Bock auf dieses Turnier. Nach dem Motto, also lieber bloß sich verletzen und Konzentration auf die Saison.
Verständlich. Ich finde den Wettbewerb auch so langweilig. Und Liga MX hat tatsächlich 18 Teams.
Ja. Das ist halt, sorgt dann auch wieder dafür, dass ein Teil von MLS-Fans, nämlich von den Teams, die sich im letzten Jahr nicht für die Playoffs qualifiziert haben, dass auch die dann wieder, naja, gar keinen Bezug zu dem Turnier bekommen. Nicht ganz überzeugend alles. Gut, ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann hören wir uns nochmal zum zweiten Teil des MLS-Podcasts. Danach geht es dann mal zu so ein bisschen Tratsch und Klatsch. Wird Zeit dazu. Also, bis gleich.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zum MLS-Podcast und wir springen mal in die Transfers. Da gibt es ja, naja, die eine oder andere News, die ist vielleicht auch bis nach Deutschland schon gekommen. Über die eine haben wir beim letzten Mal schon ein bisschen diskutiert. Da ist jetzt mehr Infomaterial sozusagen dort. Vincent, was macht die Spielerkäufe und Verkäufe so?
Also, dann fangen wir doch mal gleich mit dem, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, wo es jetzt mehr News gibt, nämlich, ich denke mal, du spielst auf Thomas Müller an. Der Thomas wechselt jetzt eigentlich so gut wie sicher, es ist noch nicht offiziell, aber ich glaube nur eine Frage der Zeit, wann es offiziell wird, wechselt zu Vancouver und ist dadurch überraschend, weil ja lange Zeit eben gehandelt wurde, LA, Miami, keine Ahnung, die üblen Verdächtigen, sage ich mal. Aber am Schluss wird es eben der kanadische Verein aus Vancouver, die gerade oben um die Supporter Shield mitspielen. Und ich muss sagen, einen besseren Verein hätte er jetzt in der MLS. Klar, gut, es gab bestimmt noch andere coole Vereine, aber ist eine sehr, sehr gute Wahl, die er da getroffen hat. Und ich, Vancouver ist einfach mal was Neues und ich glaube, der passt da auch gut rein in das Team und auch so in die Stadt und Umgebung. Ich glaube, das passt einfach zum Thomas Müller und in Vancouver ist ja eben dieser DP-Slot frei, von dem her passt das alles ziemlich gut und ich glaube, ich würde den Wechsel ziemlich feiern. Bin auch dann gespannt, was er so reißt, ob er dann eben schafft, mit Vancouver auch gleich den ersten Titel zu holen nach seiner Ankunft.
Daniel, was sagst du dazu?
Ich glaube, dass der Transfer genau das ist, was den Whitecaps fehlt, um wirklich Titel gewinnen zu können. Ja, das ist aus meinem Mund, ich weiß. Nein, also die waren oder sind die Saison schon überstark. Die haben einen super Trainer. Hatten jetzt klar in letzter Zeit ein bisschen Pech, paar Verletzungen und so weiter, beziehungsweise auch Ausfälle wegen Länderspiel. Deswegen sind sie ein bisschen abgerutscht und haben ein paar Spiele verloren, aber wenn Müller jetzt kommt und das Team fit bleibt, dann haben die sehr, sehr, sehr gute Chancen auf den MLS Cup.
Ja.
Ich sag's mal noch unter einer anderen Perspektive. Ich finde den Wechsel ziemlich gut und auch ziemlich sympathisch, weil Vancouver ist keines von diesen Teams, was sich regelmäßig sehr teure Stars kauft. Ich überlege gerade, ob es jemals irgendeinen Transfer gab von Vancouver, wo ich sagen würde, oh, da haben sie jetzt aber ganz schön viel Geld für ausgegeben. Das ist so kein Team, was so groß mit seinen Transfers irgendwie auffällt. Heißt also, immer absolut im Rahmen ist. Von daher, klar, sei denen gegönnt. Soll die auch mal so einen hochkarätigen Spieler sich holen und auch dann auf diese Art und Weise mal arbeiten, geht vollkommen klar. Wäre es jetzt ein Team gewesen wie irgendwie LA Galaxy oder Miami, dann wäre ich da schon irgendwie sauer gewesen, weil das sind halt immer die Teams, die sich solche Spieler holen. Bei Vancouver ist das, die stehen überhaupt nicht im Verdacht dessen.
Ja, ich finde es auch cooler, dass halt auch einfach mal, wie gesagt, von den üblen Verdächtigen, genau, dass halt einfach auch mal andere Teams solche Superstars eben wirklich holen, wie jetzt Vancouver, ich sage jetzt zählt einfach mal auf, zum Beispiel auch Houston könnte auch mal so einen Hochkaräter holen oder Salt Lake, Colorado, Kansas könnte auch mal, weißt du, einfach so Stars, einfach mal Teams, die halt normalerweise einfach nicht mit so Superstars voll gestopft werden. Finde ich cool und deswegen feiere ich den Transfer eben.
Was ich nicht cool finde, aber das hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen andiskutiert, war so ein bisschen das Handling von Cincinnati, die ja die Discovery Rights hatten.
Ja.
Ich glaube, am Ende musste Vancouver jetzt, ich meine, $400,000 zahlen. Nur damit sie da einen Vertrag mit Müller machen dürfen und so verhandeln dürfen.
Ich glaube, das
ich
ist auch
schon gesagt, ich bin kein Fan von.
Ja. Die Royce Discovery Rights war ja damals bei 300.000. Das heißt, man hat sozusagen diesen MLS-Rekord geknackt und ja, hat somit die teuerste Discovery Rights verkauft. Und auf den Top 2 sind beides deutsche Spieler. Perfekt. Aber ja, da hat sich Cincinnati schön, oder hat Vancouver ein bisschen ausbluten lassen, sage ich mal. Mhm. Naja, gut, weiß nicht.
Übrigens muss ich auch dazu noch sagen, ich finde es durchaus auch sympathisch von Müller, dass er sagt so, hey, klar, ich gehe nach Kanada, ich gehe nach Vancouver und spiele dort.
Aber ganz ehrlich, aktuell auch ein bisschen die sympathischere Alternative zu USA zum Leben.
Ja.
Vielleicht hat er auch in unseren Podcast reingehört, in das Interview mit Florian Jungwirth, und hat sich gedacht, Mensch, Vancouver.
Da sehe ich mich.
Das sehe ich mich. Wer weiß, ich meine, wenn er tatsächlich dahin wechselt, mehr als nein, sagen kann er zum Interview nicht. Und wenn er dann sagt, ach übrigens, ihr seid schuld. Gut, ich würde es mein Leben lang bereuen. Nein, natürlich nicht.
Das merkt man dann, wenn er in einem Jahr einen Surfer-Look hat.
Ja, eben. Wobei, der kommt doch eher in Kalifornien.
Durch diesen Müller-Transfer ist Vancouver jetzt auf meiner Muss-ich-mal-im-Stadion-sein-Liste sehr, sehr weit nach oben gerutscht. Nächstes Jahr, klar, WM. Aber vielleicht, wenn er bis Dezember 27 den Vertrag bekommt oder gar noch länger, steht Vancouver jetzt sehr, sehr weit oben auf der Liste von Teams, die ich unbedingt mal im Stadion betrachten möchte. Auch um ihn dort mal spielen zu sehen.
No?
Also ich glaube, aus der Perspektive ist das von Vancouver aus auch ein ziemlich cleverer Move, dass du dir einen großen, bekannten Spieler aus Europa holst. In dem Fall einen deutschen Spieler, heißt also, du greifst viel auf die deutsche Community über und kannst dir darüber nochmal viele Fans holen. Also ich glaube, da ist auch schon, die haben viele verschiedene Sachen betrachtet.
Ja, und ich denke mal auch, man wird ähnlich wie damals Schweini bei Chicago viele Bayern-Fans abgreifen, zumindest vorübergehend, vielleicht dann auch längerfristig. Und man hat ja da vor allem als Bayern-Fan ja wegen Alphonso Davies ja schon eine gewisse Connection zu Vancouver. Von dem her, ja, denke ich mal, war es von dem Aspekt her gesehen bestimmt kein schlechter Move. Und ich denke auch, dass der eine oder andere Bayern-Fan sich dann auch ein Vancouver-Trikot mit Müller gönnen wird, weil es ja so eine Vereinslegende bei Bayern ist. Und den wird man dann auch dort ein bisschen unterstützen und da halt ein Trikot holen. Von dem her, ich glaube, das kann einfach nur eine Win-Win-Situation werden.
Ja.
Okay, dann machen wir mal weiter mit den Transfers. Dann sprechen wir mal aktuell von den offiziellen Transfers den größten an den letzten Tagen, nämlich ein Rückkehr, zumindest per Laie, nämlich Matt Turner ist back und wieder bei New England, kommt von Olympique Lyon per Laie. Bei Lyon hat es dann auch nicht so geklappt wie bei Arsenal, eher enttäuschend. Deswegen geht es jetzt zurück in die MLS, um halt einfach mal nach all den Jahren wieder regelmäßig spielen zu können. Und ich sag's, wie es ist. Vielleicht habe ich auch nichts mitbekommen, aber der Wechsel kam für mich zumindest aus dem Nichts. Und wenn er in die MLS zurückgeht, macht New England an sich Sinn, aber ich hätte dann rein von der Torhüter-Position eher andere Teams gesehen, wie jetzt New England.
Zum Beispiel?
Vancouver, sage ich schon. Houston hat ein ziemliches Torwartproblem, meiner Meinung nach. Hansers braucht auch einen qualitativ stärkeren Keeper. Und ich finde auch, dass Atlanta eigentlich eine Stärke, also ich finde Gusan nicht überzeugend bis jetzt in der Saison. Ja. Aber gut.
Ich fürchte aber, dass das nicht an Brad Guzan liegt, sondern ja, da liegt es an der gesamten Mannschaft.
Aber Guzan ist halt auch nicht mehr der Jüngste und man merkt es halt dann doch ein bisschen.
Seitdem Brad Guzan uns letztes Jahr einen großen Gefallen getan hat, möchte ich übrigens keine Kritik gegenüber ihm. Weil selbst wenn er mal patzt, dann hat er verkörpert Atlanta wie kein anderer. Also machen wir uns
ja,
jetzt vor.
Ja, das stimmt schon. Nee. Aber an sich, New England ist auch nicht schlecht. Da hat, glaube ich, Ivancic oder Bono gespielt. Ich weiß nicht. Das sind zwei solide MLS-Keeper. Turner ist aber auf alle Fälle ein Upgrade. Und man hat jetzt drei Keeper. Alle drei sind 31 Jahre alt. Von dem her eine Konstanz haben sie dann jetzt zumindest. Und mal schauen, ob er New England ein bisschen in die Playoffs rutschen kann mit dem stärkeren Rückhalt. Mal gucken. Was sagt ihr dazu?
Ich hoffe nicht, dass New England in die Playoffs rücken kann. Aber finde trotzdem, also aus rein egoistischen Gründen selbstverständlich, finde aber trotzdem, also ich finde es cool, dass er zurückkommt und dass er zu den Refs geht, das passt in meinen Augen
ja
auch. Ich glaube, die sind einfach mit ihrer Torhüterposition bis dato nicht ganz so zufrieden gewesen. Vielleicht kann es ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie eventuell jetzt noch den einen oder anderen Torwart-Trade vornehmen, um dann einen ihrer beiden anderen Keeper an andere Stelle zu verschicken. Und man hat da, also aus New England-Sicht finde ich, ist das schon sinnvoll. Du nimmst da einen Torhüter, der durchaus gezeigt hat, vor allem auch in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren, dass er da eine hohe Qualität hat und dir den Arsch retten kann. Und das brauchen sie jetzt an der Stelle. Von daher, warum nicht auf altes Vertrautes zurückgreifen?
Na,
ich finde
es
gut. Und beispielsweise zu Houston hat er ja überhaupt gar keinen Bezug und auch so zu einigen anderen MLS-Teams.
Ja, natürlich. Das natürlich. Man weiß, was man kriegt. Er weiß, was er hat. So. Aber wäre ja möglich gewesen. War ja da, beim Zach Steffen genauso. Der ist ja auch von Columbus weg und dann bei Colorado gelandet, sage ich jetzt mal. Möglich wäre es
gewesen. Ja gut, der passt aber der Name. Columbus, Colorado. Der hat ja auf den Vertrag nicht richtig geguckt.
Der hat nur das C gelesen, hat sich gedacht, jo, ich unterschreibe.
Ja, genau, hat nur Cole und dann.
Und dann hat
ja,
er sich gewundert.
Natürlich will ich wieder nach Hause. Und dann
irgendwie ging mein Flug letztens nicht so lang.
Ja, und dann geben sie ihm das Trikot und er wundert sich schon über die Farbe. Und erst irgendwann fällt ihm auf, Moment mal, hä, wo bin ich hier?
Was sind das für Berge? Nee. Dann noch schnell die restlichen Transfers zum Abklappern. Charlotte holt sich einen gestandenen Premier League-Profi mit Harry Tofolo, ein Verteidiger. Philadelphia gönnt sie für 866.000 Milan Ilioski von Neuseeland. Ilioski kennt man, ist ein alter Bekannter in der MLS. War unter anderem für den LAFC, Salt Lake und San Diego, glaube ich, aktiv, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat sich Colorado von Crystal Palace Rob Holding gegönnt. Kennt man vielleicht auch noch von seiner Zeit bei Arsenal. Atlanta hat für 1,7 Millionen auf dem zentralen Mittelfeld auch in England sich bei Hull City bedient und Stephen Alzate geholt oder Alzate. Ist halb Kolumbianer, deswegen glaube ich eher Alzate. Dann hat sich der LAFC ebenfalls in England bedient beim FC Watford. Für 800.000 haben sie sich einen schottischen IV-Brocken geholt. Also der ist stämmig, sagen wir mal. 26-jähriger Schotte mit Ryan Porteous. Kennt man eventuell den Namen, da er mal bei Hibernian gespielt hat und da eine relativ bekannte rote Karte sich geholt hat. Wer es nicht weiß, googelt den Namen einfach mal bei YouTube.
Also ich kenne den vom Vom Baumstamm weit werfen. Da war der auch sehr erfolgreich.
Let's go. Ja, dann Kansas hat sich auch einen neuen IV per Laie mit Kaufoption geholt aus Mexiko, Alan Mortes. Finde ich richtig gut. Was ich so gelesen habe, soll er auch echt vielversprechend sein. 24 Jahre, 1,93 groß. Und der sollte eigentlich auch Stammspieler sein, Kader. Von dem her finde ich das ein sehr guter Transfer und ich hoffe, man zieht die Kaufoption. Sonst MLS, erfahrener Spieler, Tyron Spicer ist von Toronto zu Orlando gewechselt. Dann Salt Lake hat ein 17-jähriges Talent in den MLS-Pool gezogen, nämlich Axel Kay. Den kannte man, der hat, glaube ich, ein ziemlich junges
Der jüngste Profispieler.
Was, der Schock, ey? Ja.
Ja, ja.
Er ist jetzt aber auf alle Fälle im MLS-Pool. Was wolltest du sagen?
Im MLS-Pool für ihren ersten Kader, oder was?
Nee, im Vereinslos. Also der ist für alle Vereine, kann auch gezogen werden.
Okay.
Also, ich glaube, Waiverlist oder so, irgendwie sowas.
Ja, genau.
Ja.
Da wird es bald so eine Art Draft geben. Was heißt so eine Art Draft? Aber also da wird es, glaube ich, bald, werden die ganz interessanten Picks dann rumgehen.
Ja, mich wundert es halt, dass man den abgibt.
Ja, das, also ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass die da zu früh dieses Mal ein bisschen zu viel Hype um ihn gemacht haben oder das zugelassen haben. Und man ihn dann letztendlich ein bisschen zu viel dafür verwendet hat, um da einen Rekord zu knacken. Und er sich dann vielleicht doch nicht so entwickelt hat, wie er sich hätte entwickeln sollen.
Naja, es
aber
ist immer
vielleicht
noch
greift er jetzt ein anderes Team zu.
Ja.
Aber der ist doch jetzt auch noch nicht so alt, oder?
Nee, 17. 17.
Ja.
Also da, ich glaube, da wird es genügend Interessen geben, weil mit 17 ist er absolut noch entwicklungsfähig. Und ich denke, da wird es jetzt nicht an Interessen mangeln. Zudem hat sich Salt Lake noch einen 20-jährigen Stürmer aus Portugal geholt von der zweiten Mannschaft von Victoria Guimarães. Marcos Zambrano ist Ecuadorianer mit amerikanischen Wurzeln. Mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Liga die zweite Mannschaft von Victoria Guimarães unterwegs ist in Portugal. Aber mal schauen. Sozusagen der Axel Kai-Ersatz, wenn man so nehmen würde. Ich denke mal, er wird halt auch nur so ein vierter Stürmer sein. Sonst, San Diego hat Keeper Jackson zu Dallas ablösefrei ziehen lassen, war glaube ich zweiter oder dritter Keeper. Nur Houston hat sich Antonio Carlos zurück in die MLS geholt, der war ja jetzt 2 Jahre in Brasilien unterwegs, davor jahrelang bei Orlando, mittlerweile 32, jetzt geht er noch ein bisschen in Texas kicken. Und dann noch Damir Kreilach, der auch die MLS verlässt. Und zurück in seine Heimat nach Kroatien geht, zu HNK Rijeka. Ja, das waren so die wichtigsten Transfers, würde ich sagen. Ah, doch, ich glaube, den haben wir letzte Woche auch noch nicht erwähnt. Columbus hat sich für 6,4 Millionen teuer auf den Transfermarkt zugeschlagen, nämlich in Ägypten bei Al-Ahli, und haben sich einen 26-jährigen Mittelstürmer mit Wessam Abu Ali geholt. Mal schauen, er ist Däne tatsächlich und Staatsbürger von Palästina. Von dem her mal gucken, was der so reisen wird. In Ägypten war er eigentlich ein recht starker Spieler. Also da hat er regelmäßig getroffen. Mal gucken, ob er das dann in der MLS auch so umsetzen kann. So, das waren dann alle Transfers. Oder die wichtigsten zumindest.
Mir ist aufgefallen, dass die Red Bulls mittlerweile ganz schön viel am nordeuropäischen Markt vor sich hin grasen, weil ich noch rumpöbeln wollte, dass die Red Bulls einen Spieler verpflichtet haben, auch aus diesem Bereich, und mir sein erstes Spiel überhaupt nicht gefallen hat. Aber jetzt fällt mir auf, das war der gar nicht, weil der hat ja noch gar nicht für die Red Bulls gespielt. Sie haben Gustav Berglin verpflichtet, ein Schwede. Aber der Spieler, den ich meine, ist Dennis Grenja, ein Norweger. Der hat mir in der Partie gegen Chicago so gar nicht gefallen. Aber jetzt erst fällt mir auf, wie viele Norweger und Schweden und so weiter die mittlerweile im Team haben. Nun ja. Dann habe ich noch so ein paar Kleinigkeiten, die zum Teil ganz interessant sind. Die sind jetzt zum Teil schon 2-3 Wochen alt, vielleicht sogar schon ein bisschen älter, aber wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Habt ihr zufällig die Choreografie der Portland Timbers Fans gesehen in der Partie gegen, shit, weiß ich gar nicht mehr, in der Partie vom 22., kurz vorm 22. Juli muss das gewesen sein?
Ich glaube, ich habe es gesehen, ja.
Warte, wir gucken gerade mal.
Ich meine, mir ist da damals was auf die Timeline gespult.
Gegen Minnesota. Das war die wohl bis dato größte Tifo in der MLS-Geschichte.
Ich fand die aber auch richtig cool.
Ja, die, also.
Also, da kannst du nicht meckern.
Absolut nicht. Außerdem hat jemand geheiratet, über den wir schon mehrfach gesprochen haben. Und dementsprechend wollen wir auch so freundlich sein, um zu gratulieren. Giovanna hat seine langjährige Lebensgefährtin geheiratet vor kurzem. Also in dem Fall Congratulations. Und wen man auch gratulieren kann, ist dem LAFC. Die hatten vor einigen Wochen, war das schon, einen wahnsinnig guten Marketing-Gag. Sie hatte eine Aktion mit Hello Kitty. Das ist ja oft so, dass des Teams irgendein Motto zum Spieltag haben und es dann für die ersten, keine Ahnung, 1000 Fans oder so halt auch so ein Geschenk dazu gibt. Und in dem Fall, der LAFC hatte eine Aktion mit Hello Kitty. Und diese Aktion war dermaßen erfolgreich, dass bereits vor dem Spiel sehr, sehr viele Fans vor dem Stadion warteten und diese Hello Kitty-Figuren im LAFC Style heiß begehrt waren. Also wirklich heiß begehrt waren. Die Seattle Sounders hatten auch in den letzten Wochen einen durchaus kreativen Protest eher. In der Partie gegen die Earthquakes. Hattest du das mitbekommen, Daniel?
Tatsächlich nein.
Sie hatten sich gegen die gegen die Ice Raids ausgesprochen und dagegen protestiert. Es gibt ja so bestimmte Fanlager in der MLS, da weiß man schon auch, die sind durchaus politisch, beispielsweise die Portland Timbers, aber eben auch die Seattle Sounders. Und an der Stelle haben sie das nochmal gezeigt. Was interessant ist, weil die MLS immer wieder versucht, so politische Sachen aus dem Stein rauszubekommen. Man hatte das ja vor einigen Jahren, dass sie versucht haben, irgendwie Antifa-Zeichen aus den Stadien rauszukriegen und dann mittlerweile auch alle, also die MLS vorgeschrieben hat, dass eben politische Symbole nicht in die Stadien dürfen. Und das hat auch den Grund, warum bei St. Louis vor kurzem ein Trump-Supporter des Stadions verwiesen wurde. Weil, wie gesagt, politische Botschaften sind nicht erlaubt und er wollte mit einer Donald Trump-Fankappe, mit seinem üblichen Spruch, ins Stadion kommen. Das hat nicht so lange funktioniert. Er wurde nämlich dann wieder des Stadions verwiesen und da hat sein Protest dann auch nicht geholfen. Er musste wieder gehen. Dann, die DC United-Fans sind ein bisschen, sagen wir mal, enttäuscht von der Saison bis dato und sie haben etwas gefordert. Habt ihr eine Ahnung, was es war?
Bessere Leistung.
Fast, ja. Hast du eine Idee, Daniel?
Klär mich auf.
Sie forderten die Teamleitung auf, das Team zu verkaufen. Ganz klassisch tatsächlich, wenn ein Team sehr lange sehr erfolglos ist, dann natürlich mögen die Fans das nicht so sehr. Und DC United ist jetzt aktuell auch, ich zähle gerade mal durch, seit 9 Spielen ohne Sieg. Und nach der Partie gegen Austin kam dann diese Rufe von den Fans. Ansonsten gab es vor dem Spiel, vor dem Leagues Cup Spiel von Columbus Crew, gab es eine sehr kreative Aktion. Habt ihr was von der mitbekommen?
Nee. Anne, nicht jeder ist in Amerika und kriegt da alles mit.
Das hat man nicht nur über Amerika mitbekommen.
Wie will ich das mitkriegen? Ich habe kein Social Media mehr.
Ja. wie einer von den Leuten, die sagen so,
ruhig.
Ich habe seit 20 Jahren keinen Fernseher mehr. Also, die, also ich weiß nicht, ob es jetzt Fans waren, ich vermute, es waren Fans von Columbus Crew, die haben einen Fanmarsch gemacht in Dino-Kostüm. Das sind ziemlich coole Fotos, muss man sagen. Also, ja.
Diese Festival-Dino-Kostüme, also diese
ja,
Luft
genau.
aufgeht. Okay, das
ja,
ist geil.
Genau, die sind das. Und es gibt jetzt wieder die üblichen Trikots, die früher hießen sie Pride-Trikots, die eigentlich sonst im Pride Month, also im Juni kamen. Jetzt heißen sie Celebrity Diversity Jerseys. Und kam jetzt im August, weil, weiß nicht, die sind jetzt heute zum Tag der Aufnahme veröffentlicht worden. Ich habe es euch ja vorhin schon mal geschickt.
Mhm.
Was sagt ihr?
Ja, sind ganz okay. Also ist jetzt nicht ganz hundertprozentig mein Style, aber hat was.
Ja, aber bessere Sätze mal schlechtere ist einer von den besseren, finde ich.
Ich finde es tatsächlich auch ziemlich cool, aber ich bin halt leider immer kein Fan davon, dass man. Also das ist ja nur ein Aufwärmtrikot und ich kaufe eigentlich aus Überzeugung keine Aufwärmtrikots, weil wenn, dann will ich ein original vernünftiges Trikot, in dem dann auch tatsächlich gespielt wird. Und das Letzte, es gab ja, für aus dem Leagues Cup ist das noch, gab es ja die Begegnung zwischen Minnesota und Club America und Minnesota ging dann mit 3-2 in Führung, ich glaube damit gewannen sie auch. Und während Minnesota noch jubelte, auch da werden mal wieder meine Vorurteile bestätigt, warfen die Fans von Club America etliche Becher aufs Spielfeld und in Richtung der Spieler, die dort gejubelt haben. In dem Fall war es der Torschütze, der dann einen dieser vollen Becher an den Kopf bekam. Und ja, da nicht ganz so begeistert drüber war, ein wenig Schmerzen hatte. Wir hatten das Thema ja vorhin schon mal. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, dass es auch da diese Situation gab.
Okay.
Ja.
Gut, das war's aber von mir.
Ja, wunderbar.
Sonst noch was?
Ich bin durch.
Nein, aber seid bitte im Stadion einfach vernünftig und trinkt euren Becher leer.
Das Bier ist so teuer, dass, wie gesagt, es. Bevor ihr wirklich ein Bier werfen wollt, schenkt es lieber jemand anderes, der freut sich darüber. Also, wenn ein Torfeld ihr im Block steht und ein Bier wirft, ist in Ordnung. Ich glaube, jeder, der irgendwo, sei es Nordkurve steht, Südkurve, whatever, Cannstatter Kurve, was es alles gibt, der weiß, dass es eine Bierdusche gibt im Torfeld. Das ist doch in Ordnung, weil meistens hebst du ja die Becher in der Hand und wirfst sie ja nicht, sondern nur den Inhalt. Aber auf Spieler werfen, ey, nur weil er ein anderes Trikot trägt, ist es am Ende des Tages immer noch ein Mensch.
Übrigens mal der
Bierpreis. Kein Mensch gehört abgeworfen.
Der Bierpreis aus dem Stadion von Chicago Fire. Ich hatte es beim letzten Mal ja schon erwähnt, glaube ich.
Die sind so teuer, ne?
Also das war das Stadion, wo die einfach die teuersten Preise, was Essen und Getränke waren, angeht. Und das heimische Bier dort kostete $14.99 und ein Premium-Bier kostete dort $15.99.
War das aber auch so, dass das Bier vor Ampfiff billiger war und während Ampfiff teurer wurde?
Nee, ich glaube nicht.
Weil so war es ja beim LAFC zum Beispiel. Da hat es vor Ampfiff $8 oder so kostet und nach Ampfiff $14 oder so. Deswegen hat vorm Spiel Hans sich die Leute.
Können wir uns bitte nicht über sowas unterhalten, da kriege ich Schnappatmungen.
Übrigens, wer einen Cocktail kaufen wollte, der zahlte schmale $22.99 dafür.
Schnapper.
Und eine Flasche Wasser, $7.99. Es gab natürlich noch Stände, da hat es vielleicht $2-3 weniger gekostet. Aber die Preislage war doch sehr, sehr hoch.
Crazy.
Dafür aber ganz herzlichen Dank an all die Fans von Chicago Fire, Columbus Crew, wer war es denn noch? Charlotte und noch irgendwem, dass ihr eure Becher immer so fleißig im Stadion stehen lasst und sie nicht mitnehmt. Also die vereinseigenen Becher, wo man sich jederzeit sein Getränk nachfüllen kann. Weil ich habe deswegen jetzt diese Becher zu Hause. Nicht alle selbstverständlich, aber ich konnte immer einen mitnehmen, weil die stehen gelassen wurden. Und ich verstehe das gar nicht. Man zahlt da zwar kein Pfand drauf, aber du zahlst schon für diese Becher deutlich mehr, weil es halt diese Refill-Dinger sind. Und sie lassen sie trotzdem einfach dann da stehen. Bei Chicago waren das Hunderte, die ich hätte mitnehmen können, theoretisch, oder die da rumstanden. Sehr merkwürdig. Vielleicht sollte man doch ein Pfandsystem einführen bei den Bechern in den USA. Nun ja, aber das soll es dann mal gewesen sein. Nehmt euch zuerst, werft keine Becher. Lasst sie zur Not dann einfach stehen, dann freuen sich wenigstens andere drüber. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr uns wie immer gerne Feedback geben oder die Getränkepreise der anderen Stadien schreiben. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News, auf Twitter unter Box to Box oder MLS Supporters Germany, auf Instagram unter MLS Supporters Germany oder auf dem unten verlinkten Discord-Channel. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann geht's immer noch weiter mit dem Leagues Cup und vielleicht hoffentlich auch endlich wieder mit der MLS. Bis dann.
Vielen Dank fürs Reinhören und bye-bye. Muss, ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.